Im Themendialog Stimmen aus der Praxis, der Podcast für medizinische Technologinnen und Technologen.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von MT im Dialog Stimmen aus der Praxis. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin beim Deutschen Ärzteverlag. Und in dieser Podcast-Folge dreht sich alles um das Thema selbstbewusstes Auftreten im beruflichen Kontext. Wie können gerade Frauen ihre Präsenz und Sichtbarkeit stärken, ohne dabei als zu fordernd wahrgenommen zu werden? Und was für Stolperfallen kommen eigentlich im beruflichen Umfeld immer wieder vor? Darum geht es in dieser Folge. Zu Gast im Podcast ist Michaela Rau. Sie ist systemische Personal- und Business-Coaching, Mediatorin und noch ganz viel mehr. Und sie spricht darüber, warum es so wichtig ist, sich mit der eigenen Wirkung auseinanderzusetzen. Und sie erklärt, warum Frauen ihre Leistungen oft kleiner machen, als sie sind und wie sie lernen können, ihre Erfolge selbstbewusst zu kommunizieren.
Im Themendialog, das Interview.
Ja, hallo Michaela, schön, dass du heute zu Gast bist in unserem Podcast MT im Dialog Stimmen aus der Praxis. Wir hatten gerade ein sehr, sehr spannendes Seminar hier für uns, für die Mitarbeiterinnen des Deutschen Ärzteverlags. Da ging es um das Thema selbstbewusstes Auftreten. Und wenn du schon mal da bist, dann nehmen wir dich doch direkt mal mit ins Studio und machen das auch für unseren Podcast. Aber stell dich doch als erstes mal vor. Also wir machen das mit allen unseren Gästen, dass wir sagen, eine kurze Vorstellung, wer bist du und warum ist selbstbewusstes Auftreten dein Thema?
Ja, also vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich bei euch bin. Ja, wer bin ich? Mein Name ist Michaela Rau. Ich bin selbstständige Organisationsentwicklerin, Teamentwicklerin und Coach für Fach- und Führungskräfte. Das fasst es, glaube ich, am besten zusammen. Und ich habe eine Vergangenheit im Gesundheitswesen. Ich habe insgesamt 23 Jahre im Gesundheitswesen gearbeitet, hauptsächlich in Medizintechnikunternehmen. Und ja, so kommt natürlich die Nähe zum Deutschen Ärzteverlag zustande und aber auch zu euren Themen, die ihr für eure Hörerinnen und Hörer habt. Genau. Und das gibt, glaube ich, auch schon den Einstieg, warum selbstbewusstes Auftreten tatsächlich ein Schwerpunktthema bei mir ist. Im Coaching oder auch bei der Teamentwicklung oder in der Organisationsentwicklung geht es ganz oft darum, sich bewusst zu werden, warum Dinge so sind, wie sie sind, warum wir uns auf bestimmte Arten und Weisen verhalten, wieso Teams oder Menschen mit bestimmten Themen Probleme haben. Und das gehört im weitesten Sinn zusammen. Genau, deswegen beschäftige ich mich damit.
Ich bin sicher, du hast ganz, ganz viele Tipps auch für unsere Hörerinnen und Hörer zu dem Thema, wie kann man selbstbewusster auftreten, wie kann man selbstbewusster wirken, gerade so im Arbeitsalltag. Jetzt ist das hier ja ein Podcast, der sich hauptsächlich an medizinische Technologinnen und Technologen richtet. Und da müssen wir klar sagen, es ist ein deutlich weiblich geprägter Beruf. Das heißt, lass uns mal vielleicht konkret über Frauen sprechen im Zusammenhang mit diesem Thema selbstbewusst auftreten. Was sind denn da Stolperfallen, die du bei Frauen beobachtest, wenn es um dieses Thema geht?
Also sagen wir es mal so, dieses Verhalten beobachte nicht nur ich, sondern da gibt es tatsächlich ganz gute Forschung dazu. Vielleicht, um das mal einzuordnen für die Hörerinnen und Hörer. Zusammengefasst kann man, glaube ich, sagen, dass Frauen tatsächlich von klein auf stärker auf Anpassung und Bescheidenheit sozialisiert werden und auch im Job häufiger erleben, dass wenn sie durchsetzungsstark sind, dass das negativ bewertet wird, ne? Und das Verhalten, das man dann beobachten kann, das reicht von Relativierungen, so Weichmacherworten wie eigentlich, vielleicht, Entschuldigungen, Tiefstapeln. Das sind so Schlagwörter, wo wir, glaube ich, alle andocken können und wissen, ah ja, genau, kenne ich von mir auch. Und das hat weniger mit, in Anführungszeichen, Persönlichkeit zu tun, als mit erlernten Strategien in einem System, das widersprüchliche Erwartungen an Frauen stellt. Genau, das würde ich mal so als Einstieg formulieren.
Ja, das Thema Tiefstapeln bei Frauen hast du jetzt schon angesprochen. Da gibt es dieses berühmt-berüchtigte Imposter-Syndrom. Was ist denn das genau und warum trifft es hauptsächlich auch auf Frauen zu?
Ja, das ist ganz spannend. Das Imposter-Syndrom, das heißt ja übersetzt so viel wie Hochstapler-Syndrom. Und ich komme jetzt wieder mit Studien, weil ich immer, wir können ja viel Eindrücke haben. Aber ich gucke dann immer, okay, was sagt denn die Forschung dazu? Und tatsächlich zeigt die Forschung, dass Frauen, besonders leistungsstarke Frauen interessanterweise, ihre Erfolge externalisieren. Ne? Also da waren sie dann nicht selber diejenigen, die diese Leistung erbracht haben, sondern das war Glück, Zufall, Schicksal, Timing, sucht euch was aus. Und Misserfolge internalisieren. Also das sind dann so Sätze wie, ach, ich war halt nicht gut genug. Ne? Und das führt dazu, dass Frauen ihre Kompetenz systematisch unterschätzen, obwohl sie objektiv richtig gute Leistungen bringen. Hilfreich ist da tatsächlich, dass man sich wirklich der eigenen Leistung bewusst wird. Also wirklich sich selbst bewusst wird, wie das Wort Selbstbewusstsein letztlich auch sagt, eine innere Klarheit dafür bekommt, was ist meine Leistung, was sind meine Stärken, was kann ich? Ja, und sie lernt auch, sie sachlich zu benennen. Also wirklich auch die Erfolge, die man hat, als Ergebnis der eigenen Fähigkeiten zu würdigen. So würde ich das, glaube ich, wiedergeben.
Das heißt, erstmal geht es um das Innere, oder? Also, dass man sich selber darüber klar wird, was sind meine Leistungen? Worauf kann ich stolz sein? Was habe ich auch anzubieten im Arbeitskontext? Jetzt ist immer so ein bisschen die Frage, wie kommuniziere ich das denn? Wenn man als Frau stolz ist auf seine Leistung, dann wird das oft als überheblich empfunden. Wenn man laut wird, ist das aggressiv. Da wird man ja mit einem anderen Maßstab bewertet als die Männer in unserer Umgebung. Wieso ist das so? Und wie kann man das ändern? Also wie kann man denn auftreten in einer selbstbewussten Form, ohne dass es einem negativ ausgelegt wird?
Ja, sehr spannende Frage. Also wenn du so fragst, warum das so ist, dann kann ich klar sagen, das liegt an den Rollenbildern der frühen Sozialisation, die wir schon als Mädchen und Jungen haben. Also es betrifft ja nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die ja auch bestimmten Rollenbildern unterliegen. Und schon im Kindesalter werden Mädchen im Schnitt stärker für Anpassung, Rücksichtnahme, brav sein, ne? belohnt und Jungs eher für Durchsetzungsfähigkeit, Wettbewerb, Initiative. Ne? Und das setzt sich halt fort. Wenn wir jetzt sagen, wir haben vielleicht eine innere Klarheit und sagen, wir sind uns klar, was wir als Frauen an Stärken, an Fähigkeiten, an Erfolgen haben und möchten die auch selbstbewusst transportieren, dann ist natürlich immer die Frage, ja, schaffe ich das außerhalb dieser Rollenvorstellungen oder begrenzt es mich trotzdem? Und das ist, glaube ich, die Frage, die man sich dann stellen muss.
Ne? Hast du eine Antwort?
Ich finde es total schwierig, weil sich davon in Gänze frei zu machen, wird wahrscheinlich nicht so ganz einfach sein. Ich glaube, das ist nichts, was wir Frauen alleine für uns regeln können. Ich glaube, es geht wirklich darum, erstmal für sich selbst zu überlegen, wie möchte ich auftreten, da so eine innere Klarheit und auch einen guten Weg für sich zu finden. Und wenn man dann merkt, man stößt auf solche Reaktionen wie, boah, das ist jetzt aber aggressiv oder laut oder keine Ahnung, was einem da so begegnet, in Dialog zu treten mit der anderen Seite und zu hinterfragen, wie die Person denn da jetzt draufkommt. Ich glaube, sonst werden wir da immer hängen bleiben.
Jetzt haben wir drüber gesprochen, Frauen sind da sehr selbstkritisch und werden auch anders wahrgenommen. Also aggressiver, wenn sie mal was fordern oder irgendwie überheblich arrogant, wenn sie stolz auf ihre Leistungen sind. Gibt's denn sowas wie zu viel Selbstvertrauen? Also wenn wir mal von diesem selbstkritischen Blick ein Stück zurückweichen und sagen, dann, ihr dürft euch manchmal schon ein bisschen mehr trauen, aber wann ist viel Selbstbewusstsein zu viel Selbstbewusstsein?
Ja, ich glaube schon, dass es das gibt. Ich würde das für mich so einsortieren, wenn Selbstbewusstsein in Dominanz umschlägt und wenn ich meinem Gegenüber nicht zuhöre, also nicht in die Verständigung gehe, wenn mir Recht haben wichtiger ist als die Beziehungsgestaltung oder das Erarbeiten gemeinsamer Lösungen. Das wäre jetzt nach meinem Dafürhalten ein zu viel. Ne? Also Selbstbewusstsein meint, ich bin klar, ich kann meine eigene Position benennen und gleichzeitig offen für die Position der anderen Person sein. Ne? Also wirklich ein echtes Interesse für die Position der anderen Person zu haben, das gehört idealerweise zusammen, sonst findet ja keine Verständigung statt.
Aber ich habe so ein bisschen den Verdacht, die Leute, die das jetzt betrifft, die haben da jetzt nicht so ein Gefühl dafür, dass das problematisch sein könnte, oder? Also es sind eher die anderen, die sich ständig selber hinterfragen. Aber wenn man kommt und sagt, hier, ich bin toll und ich kann das alles, dann merkt man das gar nicht so, dass man da vielleicht auch manchmal dominant auftritt und andere vor den Kopf stößt. Wie nimmst du das wahr?
Genau so, wie du das sagst. Also letztlich ist ja immer die Frage, mit welcher Absicht, mit welcher Haltung gehe ich in ein Gespräch oder in einen Kontakt mit einem anderen Menschen. Ja, und wenn natürlich es nur darum geht, eine Bühne zu haben ja, für meine eigene Grandiosität, Ja, da geht es natürlich überhaupt gar nicht um Beziehungsaufbau, sondern da geht es nur darum zu zeigen, was ich für ein toller Typ bin oder eine tolle Typin. Ja, so. Gut, das kann trotzdem sehr viel Klarheit bedeuten, ne, für diese Person. Ne? Aber es ist nicht unbedingt so, dass die Wirkung dann bei den anderen Leuten positiv ist.
Wir sind jetzt ganz spannend bei diesem Thema, wie nehme ich mich selbst wahr und wie wirke ich nach außen? Wie kann man denn da so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln? Weil so wie ich dich jetzt verstanden habe, das kann gerne mal auseinandergrätschen, also so in beide Richtungen, ob es jetzt zu viel oder zu wenig ist. Wie nützlich ist es, sich da Feedback einzuholen, zum Beispiel aus dem Team oder von Vorgesetzten oder von Freundinnen und Freunden? Was würdest du da sagen?
Das ist total hilfreich und das ist genau so, wie du sagst. Jeder von uns oder jede von uns kennt so Situationen, wo wir nach einem Meeting oder nach einem Treffen oder nach einer Bürosituation oder nach einer beruflichen Situation, völlig egal, da stehen und sagen, boah, also ich war so nervös, mir haben so die Knie gezittert oder irgendwie sowas sagen und dann sagen die anderen, nee, das haben wir überhaupt nicht so wahrgenommen. Du warst total souverän. Und dann denkt man selber so, echt jetzt? Habe ich, nee, Quatsch, kann gar nicht sein. So, wo ich hin will ist, gutes Feedback ist extrem hilfreich, weil es uns hilft, diese blinden Flecken auszuleuchten. Also das hilft buchstäblich beim Selbstbewusstwerden, weil andere Leute was sehen, was wir nicht sehen können. Und indem sie es uns sagen, können wir diesen blinden Fleck ausleuchten und sagen, ah, okay, guck mal. Mir können die Knie tatsächlich wachsweich sein und zittern, aber die anderen sehen das nicht. Ich habe trotzdem offensichtlich irgendwie eine Fähigkeit, souverän rüberzukommen. Das ist ja eine Erkenntnis, die ist total wichtig. Ne?
Jetzt reden wir darüber, dass es idealerweise ja am besten ist, sich selbstbewusst zu fühlen, sich darüber im Klaren zu sein, was ich kann und was ich wert bin, auch mit meiner Arbeit, und das dann selbstbewusst rüberzubringen. Nun ist es nicht immer so, sondern manchmal hat man Zweifel in seinem Innern und kann nicht authentisch sagen, ich bin jetzt selbstbewusst und stehe genau hinter dem, was ich jetzt hier sage. Welche Rolle spielt dann, na, ich sag mal, so eine Art Performance? Also wie kann man selbstbewusst wirken, ohne es tatsächlich zu fühlen?
Boah, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da kommt einem so ein bisschen, wenn man ihn denn einsetzt, der eigene Körper zur Hilfe. Den kann man tatsächlich so einsetzen. In Maßen natürlich, ne? Also wenn ich wirklich total verunsichert bin, da dann zum selbstbewussten Platzhirsch in so einer Runde zu werden, das ist wahrscheinlich schwierig. Aber ich kann nutzen, dass Körper und Geist tatsächlich zusammenwirken. Wir nennen das im Coaching Embodiment. Das will sagen, dass wenn ich meine Körperhaltung ändere, meine Atmung bewusst einsetze, meine Gestik bewusst einsetze, dass das nicht nur eine Wirkung nach außen hat, sondern dass das auch mein eigenes Empfinden beeinflusst. Also eine aufrechte Haltung, das kann auch jeder, der jetzt zuhört, mal einfach ausprobieren. Wenn ich total zusammengesunken sitze und sage, hey, heute ist ein super Tag, ja, vielleicht auch noch mit der Stimme, dann ist das wenig überzeugend und zwar auch nicht für mich, die ich es sage. Ne? Wenn ich mich aber aufrichte und nach vorne gucke und sage, hey, heute ist ein super Tag, dann macht das sofort was mit mir und meinem inneren Gefühl. Und das funktioniert tatsächlich auch in solchen Situationen. Man kann sich selber zum Beispiel für wichtige Gespräche oder für bestimmte Situationen auch, also zum Beispiel vorbereiten, wie ich auf Augenhöhe mit jemandem anderen spreche, obwohl mein Gefühl Unsicherheit beinhaltet, ne? Oder wenn ich zum Beispiel unsicher bin. Das geht schon, das kann man versuchen.
Also Aspekt Körpersprache spielt eine Rolle, Aspekt ja. Stimme spielt eine Rolle. Ja. Das höre ich da jetzt raus. Hast du in den beiden Bereichen konkrete Tipps, was man einsetzen kann, was man auch lernen und üben kann, wenn es darum geht, selbstbewusst zu wirken?
Da gibt's einen unfassbaren Haufen. Also wenn man da mal wirklich anfängt zu recherchieren, dann wird totgeschmissen mit Tipps. Vielleicht mal so ein paar Themen, die wirklich auch für Frauen relevant sind. Ne? Also ich sehe oft Frauen, die, wenn sie zum Beispiel in der Runde stehen, die Beine übereinander kreuzen, ne? Da würde ich sagen, Ladies, lasst das sein. Ne? Beide Füße fest auf dem Boden, das gibt euch einen festen Stand und das macht was mit eurer Haltung. Ne? Es muss ja nicht gleich breitbeinig sein, aber beide Füße fest auf dem Boden, das ist schon mal eine ganz andere Erdung, als wenn man quasi nur auf einem Bein steht und das andere Bein anwinkelt. Das hat schon mal eine Wirkung. Dann aufrechte Haltung. Das hat nicht nur den Effekt, dass wir präsenter wirken, sondern das hat einen direkten Effekt auf unsere Stimme, auf unsere Atmung. Ne? Wenn ich aufrecht stehe, dann sind die Atemwege frei und ich habe überhaupt die Möglichkeit, gut zu atmen. Ne? Und in dem Moment, wo ich mich selber gut versorge mit Atem, dann ist die Stimme auch kräftiger. Dann muss ich die Stimme nicht irgendwie durch den Körper pressen, sondern dann hat die Stimme mehr Volumen. Ja? Ich denke, ein wichtiger Aspekt ist auch, im Gespräch Blickkontakt zu halten. Jetzt ohne jemanden tot zu starren, keine Frage, aber Blickkontakt im Gespräch ist wichtig für den Beziehungsaufbau. Und wenn ich in Beziehung gehe, dann ist das, was gesagt werden muss, geht oft leichter vonstatten, als wenn ich den Blick ausweiche oder woanders hinschaue oder so. Und die Gestik. Und die kann man tatsächlich vorm Spiegel üben, ne? Also ein bisschen lockere Gestik zu üben. Man kann zum Beispiel funktionale Gestik üben. Mit funktional meine ich Aufzählungen. Erstens, zweitens, drittens kann ich mit Fingern anzeigen. Ich kann locker mit offenen Handflächen nach vorne argumentieren. Wer mal Gestik bei Moderation und bei Reden anschaut, bei YouTube, wird unfassbar viele Beispiele und auch tolle Tipps finden, wo man sich schlau machen kann. Genau. Und Handyvideo aufnehmen, vor dem Spiegel üben und Sicherheit gewinnen.
Klappt das, wenn man das alleine macht, oder empfiehlst du da auch ein Gegenüber zu haben, zum Beispiel in Form von einem Coaching?
Das geht beides. Also es ist natürlich so, wenn ich immer nur auf mich selbst zurückgeworfen bin, ne, dann ist A die Frage, mache ich es überhaupt? Und B, ich bin dann doch immer wahrscheinlich mein eigener innerer Kritiker. Ne? Ein Coaching ist bestimmt eine gute Lösung, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was sind eigentlich überhaupt meine Themen? Wie bekomme ich denn da innere Klarheit? Wie bekomme ich eine gute Verbindung zu meinen Stärken, zu meinen Grenzen, zu meinen Werten, um klar zu sein? Und wie transportiere ich die auf eine gute Art und Weise nach außen? Situationsangemessenheit ist zum Beispiel auch so ein Stichwort, ne? Wenn ich innerlich klar bin, dann werde ich das meinem Chef gegenüber trotzdem anders formulieren müssen als mein Bruder oder jemanden, mit dem ich familiär verbunden bin. So. Und das kann man zum Beispiel in einem Coaching einfach mal auseinandernehmen und sich genauer anschauen. Oder aber man sucht sich aus dem Freundeskreis oder Familienkreis Vertraute, mit denen man das einfach mal besprechen kann. Das wäre auch eine Option. Also, dass man halt einfach jemanden hat, der einen gut spiegelt und auch von dem man weiß, dass man auch eine ehrliche und wertschätzende und wohlwollende Antwort bekommt.
Da sind wir bei diesem Bereich, der Unterschied zwischen wie wirke ich nach außen und wie möchte ich gerne wirken. Ne? Also das ist manchmal tatsächlich so ein bisschen schwierig, das selbst einzuschätzen, was die anderen sehen, wenn sie mich angucken, und das, was ich im Inneren habe, erstens, was nehme ich wahr, und zweitens aber auch wirklich, was hätte ich gerne.
Total. Und das ist wirklich für eine Person alleine schwierig. Da gebe ich dir völlig recht. Und da hilft es wirklich, Feedback einzuholen vom Umfeld oder das einfach mal mit einem Coaching zu klären. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe ja wirklich viele Frauen bei mir im Coaching. Und oft sind Situationen so, dass mir dann die Frau mitteilt, also die sind sich immer ganz sicher, sie hätten ihre Haltung klar formuliert. Und dann lasse ich die wiederholen, wie sie denn ihrem Chef oder wem auch immer in dieser Situation ihre Meinung geäußert haben. Und bei mir kommt ganz oft dann halt keine Klarheit an, weil da sind Weichmacher, da sind ganz viele Eigentlichs und Vielleichts und Konjunktive in so einem Satz. Und dann höre ich das und denke mir, ja, so klar, wie du das jetzt transportieren wolltest, wie deine Absicht war, ist es aber nicht in der Wirkung. Und dann da mal genauer reinzugehen und zu schauen, okay, wie kann ich wirklich auch klarer im Transport meiner Botschaften sein? Das ist natürlich dann genau die Arbeit.
Hast du aus deinem eigenen Leben ein Beispiel vielleicht, wie du sagen kannst, durch all die Dinge, die du jetzt auch weißt, die du auch selber jetzt dir angeeignet hast in deiner Arbeit als Coachin, da bist du besser in die Situation, aus der Situation raus auch wieder gekommen. Da hast du dich besser geschlagen, sage ich mal, durch Selbstvertrauen, als wie es anders gewesen wäre.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so übertragbar ist auf andere. Aber ich formuliere trotzdem mal, was bei mir ganz häufig ist. Also ich bin ja häufig in der Situation, dass ich mit Gruppen oder mit Teams arbeite, die ich noch nicht kenne. Ne? Also zum Beispiel Teamentwicklungsworkshop. Das sind alle möglichen Kontexte, die auf mich zukommen können. Da können in den ersten 5 Minuten Konflikte, Spannungen, Probleme auftauchen. Es ist immer eine Wundertüte. So. Und ich bin dort natürlich in einer bestimmten Rolle unterwegs. Und diese Rolle mache ich mir sehr klar. Das heißt, ich habe in dem Moment völlig klar, dass ich nicht diejenige bin, die den Konflikt löst, sondern ich bin diejenige, die diese Parteien dazu bringen kann, sich aufeinander zuzubewegen. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich versuche, die Situation bewusst zu framen, also der Situation ein bewusstes Bild zu geben. Und zwar entwickle ich dann immer von mir das Bild, dass ich mit einem Gefühl der Zugewandtheit auf die Leute zugehe, weil das natürlich in dem Moment meine Rolle ist. Also ich möchte zugewandt sein, großzügig mit den Leuten umgehen. Und das verändert grundsätzlich meine Haltung, wie ich in diese Situation gehe. Das könnten so Tipps sein, ne? Dass sich jemand da tatsächlich überlegt, was ist eigentlich meine Rolle in diesem Gespräch oder in dieser Situation und mit welcher Haltung möchte ich in dieses Gespräch reingehen? Und das kann schon viel verändern.
Das hilft bestimmt auch in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen, ne? Also wir haben jetzt hauptsächlich auf das Individuum geguckt, auf die einzelne Person, die selbstbewusster wirken möchte. Jetzt arbeiten die meisten von uns ja nicht so als Solisten nur für sich alleine, sondern eigentlich so ziemlich jeder ist mit anderen Menschen zusammenarbeitet im Team. Wo sind da die Grenzen? Also wie findet man eine Balance zwischen meinem persönlichen Selbstbewusstsein und der Harmonie, die ich gerne im Team erleben möchte? Also ist das manchmal was, was so miteinander in Konflikt steht oder gibt es da gute Lösungen, wie dann beides funktioniert?
Ja, also das haben wir vorher gestreift, wo ich gesagt habe, Selbstbewusstsein kann in Dominanz umschlagen. Das heißt, das ist im Endeffekt genau das Thema hier. Es ist wirklich von Vorteil, wenn Teammitglieder durch die Bank weg ein Selbstbewusstsein im Sinne von einer inneren Klarheit haben, weil wenn alle Teammitglieder innerlich klar wären und dann sogar noch in der Lage wären, klar miteinander zu kommunizieren, das wäre ein Träumchen und ich als Coach wäre völlig arbeitslos, ne? Ich hätte keine Teamentwicklungsworkshops mehr. Das wäre wirklich, ich glaube, da gibt es nicht wirklich einen Widerspruch. Also wenn ich wirklich ein gutes Selbstbewusstsein habe und mein Gegenüber auch oder die anderen Teammitglieder auch und man sich dort auf eine gute Form der Kommunikation, der klaren Kommunikation einigen kann, ist das spitze. Ich glaube, es kippt nur immer da, wo kein Interesse an der Sichtweise der anderen oder kein Interesse an einer gemeinsamen Lösung da ist.
Oder auch da, wo sich einzelne Teammitglieder vielleicht nicht so klar sind in ihrem Innern, oder? Also wenn manche zum Beispiel von Selbstzweifeln geplagt werden oder was auch immer, das strahlt ja wahrscheinlich auch auf das ganze Team ab.
Ja, wobei, wenn wir in Teams, das merke ich immer wieder, Menschen haben, die da, ich sag jetzt mal, eine höhere Reife haben, dann sind die oft in der Lage, über zum Beispiel Fragen, über aktives Zuhören, die unsichere Person dazu zu bringen, in Kontakt mit sich selbst zu gehen. Also das muss nicht so sein, das wäre ja völlige High-End-Erwartung, wenn alle immer total klar und total super kommunizieren könnten. Wir haben immer unterschiedliche Typen in so einem Team. Und das soll auch so sein, ne? Dass wir möglichst diverse und bunte Teams haben. Ich denke mal, das könnte man unter Umständen dann auch noch ausgleichen.
Was hast du für Tipps, wenn du mal konkret an junge Frauen denkst, die jetzt in den Beruf einsteigen, zum Beispiel als medizinische Technologin oder medizinischer Technologe, die noch relativ wenig Erfahrung haben, auch mit dieser Kommunikation im Team und all den Dingen, über die wir jetzt gesprochen haben. Wie kann man denn am Anfang schon einerseits selbstbewusst auftreten und andererseits eben auch authentisch bleiben und sich selbst nicht verlieren?
Super Frage. Ich glaube, ich würde sagen, nehmt euch selbst ernst. Also euch und eure Fähigkeiten, auch die, die ihr jetzt schon habt. Also die Kompetenz, die jeder Mensch mitbringt, die ist ja real, auch wenn es zum Beginn des Berufslebens ist. Ja? Und auch wenn es sich nicht immer so anfühlt, haben wir ja alle auch gut in Erinnerung. Und dieses Sichtbarsein oder Sichtbarkeit, das ist kein Ego-Thema, sondern das gehört zur professionellen Verantwortung dazu. Also die Menschen, die sind ja da, wo sie sein sollen, weil die da einen wichtigen Beitrag leisten. Und das dürfen die auch sichtbar machen. Ich glaube, das ist vielleicht so eine Haltung, die man da entwickeln kann.
Jetzt ist es ja zum Beispiel ein Ansatz zu sagen, ich nehme mir konkrete Ziele vor, zum Beispiel sowas wie, ich möchte mich in Meetings öfter zu Wort melden oder ich möchte meine Erfolge auch sichtbarer machen, auch ein bisschen öffentlicher machen und auch ne, nicht nur mich selbst allein darüber freuen, sondern so das andere auch mitbekommen. Ist sowas sinnvoll, also es runterzubrechen auf so kleine Teilaufgaben?
Total. Also ich denke mal schon, das Setzen eines Ziels ist meinem Dafürhalten ja ein Schritt zu mehr Selbstbewusstsein, mehr innerer Klarheit, weil ich mir ja Gedanken darüber machen muss, wo stehe ich gerade und wo will ich denn eigentlich hin? Was anderes ist ja eine Zieldefinition nicht. Und in diesem Moment übernehme ich ja schon aktiv Verantwortung für meine Entwicklung. Ich glaube, wenn ich mir Ziele setze, dann ist es halt wichtig, dass die konkret sind und dass man sie auch im Alltag üben kann. Ne? Also nicht sich als Ziel setzen, ich möchte selbstbewusster sein, sondern genau das, was du gerade gesagt hast. Zum Beispiel, ich möchte in jedem Meeting einen inhaltlichen Punkt beitragen oder einen Beitrag leisten, wo auch schon drin steckt, ich rede nicht einfach nur, damit geredet ist, sondern ich möchte wirklich einen Beitrag leisten. Ne? Und dann sind, glaube ich, entscheidend, dass ich mir realistische Schritte setze, dass ich mich nicht überfordere. Die Wiederholung macht es, ne? Also dass ich da auch wirklich eine Übung oder eine Routine einbaue und dass ich versuche dann auch zu reflektieren, wie gut mir das gelingt. Und ja, und wenn man Ehrenrunden einlegt, ne, dann auch gnädig mit sich zu sein.
Das Thema gnädig mit sich sein ist ein schöner Tipp, glaube ich, insgesamt. Ne? Also dass man nicht selber sein schärfster Kritiker ist, gerade wenn es mal nicht so läuft, wie man es gerne hätte, sondern dass man freundlich zu sich bleibt, oder?
Ja, finde ich sehr schön, ja. Da mache ich nur 3 Ausrufezeichen dahinter.
Wie fängt man denn an? Also wenn man jetzt insgesamt das Gefühl hat, ich skizziere das mal, ich stehe jetzt so am Anfang meines Berufslebens, ich war bisher eher so der zurückhaltende, schüchterne Typ, ich würde es gerne ändern und ich wäre gerne selbstbewusster, ich würde gerne selbstbewusster auftreten. Was würdest du sagen, ist ein guter erster Schritt?
Also wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle, ich bin am Anfang meines Berufslebens und ich bin vielleicht eher schüchtern und zurückhaltend, würde ich erstmal insofern Sicherheit gewinnen wollen, dass ich genau beobachte, wie denn so die Strukturen, wie das System um mich rum funktioniert, damit ich da erstmal Sicherheit gewinne. Vielleicht gibt's ja auch jemanden, zu dem ich Vertrauen entwickeln kann und den ich mir so ein bisschen als Patin oder als Mentor oder als Mentorin schnappen kann und sagen kann, hör mal zu, ne? Kannst mir da ein bisschen Unterstützung geben, ne? Weil gerade am Anfang des Berufslebens, wenn man auch die Mechanismen der Arbeitsstelle nicht so kennt, ne? Dann ist so dieser alleinige Wille, jetzt selbstbewusster aufzutreten, der muss ja in dieses System oder in dieses Setting passen, in dem ich mich da einfüge. Und da kann unter Umständen auch jemand anderes mir ein bisschen dabei helfen.
Gibt so einen zentralen Generaltipp, wenn jetzt jemand sagt, ich würde gerne selbstbewusster auftreten, präsenter, sichtbarer sein, dass man sagen kann, wir machen es jetzt mal ganz klein, auf so einen ganz kleinen, kompakten Tipp, klein geschrumpft, was wäre das? Gibt's da?
Oh, ich finde das total schwer. Aber wenn es diesen Tipp denn gäbe, dann wäre es wahrscheinlich, nimm dich selbst ernst. Also das ist wirklich so ein Tipp, wo ich sage, wenn wir unsere eigenen Gedanken und Beiträge innerlich abwerten, dann tun es die anderen auch. Und diese Präsenz oder dieses Selbstbewusstsein beginnt tatsächlich damit, dem eigenen Beitrag Wert zu geben. Das wäre, glaube ich, der Königstipp von meiner Seite aus.
Vielen lieben Dank, Michaela, für diese ganz, ganz hilfreichen Tipps rund um das Thema selbstbewusster Auftreten. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge von MT im Dialog, Stimmen aus der Praxis angekommen. Mehr zu Michaela Rau gibt's wie immer in den Shownotes. Und bei Fragen oder Anmerkungen freuen wir uns natürlich wie immer über Post. Die E-Mail-Adresse ist podcast@mtdialog.de.